Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio willkommen zu unserer späten Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Soeben hat uns die Nachricht erreicht, dass es auf dem Solinger Stadtfest eine Messeattacke gab, offenbar mit Toten und Verletzten. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin über das, was bisher bekannt ist. Zunächst aber wird die Außenpolitik uns in dieser Sendung beschäftigen. Die US-Demokraten haben in Chicago ihren Nominierungsparteitag für die kommenden Präsidentschaftswahlen beendet. Dazu gleich unser erster Bericht und wir sprechen mit dem Politologen Andrew Dennison über die außenpolitische Agenda von Kamala Harris. In Kiew war heute Indiens Premier Modi zu Besuch. Es ging um einen möglichen Frieden im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und wir blicken in unsere Nachbarländer Belgien und Frankreich, in denen die Suche nach einer Regierung weiter andauert. Dies und weitere Themen in den kommenden 50 Minuten bis Mitternacht, ebenso wie der erste Blick in die Zeitungen von morgen gegen Ende dieser Sendung. Die US-Demokraten, sie können derzeit von einer positiven Welle profitieren. Innerparteilich gibt es nichts als Harmonie, seit US-Präsident Biden auf seine erneute Kandidatur verzichtet und Kamala Harris ins Rennen geschickt hat. Das Rennen um das Weiße Haus ist nun wieder offen, nachdem Donald Trump über Monate hinweg als vermutlicher Gewinner der Wahlen im November galt. Aber klar ist freilich noch nichts, denn letztlich werden Wechselwähler in den sogenannten Swing States den Ausschlag geben. Unser Korrespondent Ralf Borchardt hat den Konvent der Demokraten verfolgt. Hier ist sein Bericht.
I accept your nomination to be president.
Als Kamala Harris die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin endgültig annahm, gingen ihre Worte wie vieles bei diesem Parteitag im Jubel unter. Harris versprach in ihrer insgesamt kraftvollen Rede, im Fall ihrer Wahl Präsidentin aller Amerikanerinnen und Amerikaner zu sein. Unabhängig von Parteinähe, Ethnie und Geschlecht.
Regardless of party, race, gender.
Sie wolle eine Präsidentin sein, die das Land im Sinne seiner höchsten Ansprüche vereint, die führt und zuhört, sagte Harris.
I will be a president who unites us around our highest aspirations. A president who leads and listens.
Mit der Wahl am 5. November habe das Land die Chance, die Verbitterung, den Zynismus und die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Harris warnte vor extrem ernsten Konsequenzen, falls Donald Trump zurück ins Weiße Haus gewählt werde, und erinnerte an das Urteil des obersten Gerichtshofs, nach dem Präsidenten künftig sehr weitgehende Immunität genießen.
The consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious.
Im außenpolitischen Teil der Rede betonte Harris, sie werde sich nicht wie Donald Trump bei Diktatoren einschmeicheln, wie sie formulierte. Sie versprach, weiter fest an der Seite der Ukraine und der NATO-Partner zu stehen.
As President, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies.
Zum Thema Nahost bemühte sie sich um Ausgeglichenheit, verurteilte sowohl den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober als auch die hohe Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen, betonte sowohl das Recht Israels, sich zu verteidigen, als auch das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Und sie versprach, auf die globale Führungsrolle und Stärke der USA zu pochen, etwa mit dem Satz, sie werde als Oberbefehlshaberin dafür sorgen, dass die USA immer die stärksten und tödlichsten Streitkräfte der Welt hätten.
As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world.
Harris ging bei wichtigen innenpolitischen Wahlkampfthemen wie Wirtschaft oder Einwanderung nicht ins Detail. Es war keine programmatische, sondern eine persönlich-emotionale Rede, mit der sie die Sympathie möglichst breiter Wählerschichten gewinnen wollte. Bei den eigenen demokratischen Delegierten jedenfalls kam die Rede an, etwa bei Justy Conrad aus dem Bundesstaat Washington.
What an incredible night. I'm so full.
Was für eine unglaubliche Nacht. Ich bin so voller Enthusiasmus, Freude und Energie. Ich kann es kaum erwarten, dass sie unsere Präsidentin wird, Kamala Harris.
Kamala Harris!
Mit der umjubelten Rede von Harris ging der viertägige Nominierungsparteitag der Demokraten zu Ende. Nächste wichtige Wahlkampfetappe, das Fernsehduell Harris gegen Trump am 10. September.
Soweit Ralf Borchardt und wir vertiefen das Thema nun mit Andrew Dennison. Er ist Politikwissenschaftler und leitet die Organisation Transatlantic Networks. Ich konnte vor dieser Sendung mit ihm sprechen und habe ihn zunächst gefragt, für welchen außenpolitischen Kurs Kamala Harris steht.
Außenpolitisch steht Kamala Harris zuerst auf der Linie von Joe Biden. Das heißt, Bündnisse sind wichtig, amerikanische Führung in der Welt ist wichtig, natürlich mit militärischem Fundament, aber auch immer mit Diplomatie und Entwicklungshilfe.
Sie hat ja zumindest in der Nahostpolitik offenbar andere Vorstellungen als Biden. Das wurde beim Besuch des israelischen Premiers Netanyahu ja deutlich, als sie klar für Israels Kurs geworben hat. Was kann das für die Rolle Amerikas etwa in diesem Dauerkonflikt bedeuten?
Ja, andere Vorstellungen, weniger als vielleicht andere Facetten betonen, auch eine Sprache finden, die gang und gäbe ist unter den jungen Leuten heute in Amerika, eine globalisierte Gruppe von Leuten. Es ist auch so, dass Kamala Harris versucht immer von dem Entweder-Oder zum Sowohl-als-auch zu kommen. Sie kritisiert immer False Choices. Also Kamala Harris hat klar gemacht, Israels Verteidigung 100% dahinter. Die kriegen auch neue Waffen. Und ihr Sicherheitsberater hat auch laut und deutlich gesagt, Kamala Harris ist total gegen eine Waffenembargo für Israel. Auf der anderen Seite hat sie die Rechte der Palästinenser hervorgehoben und auch ihr Recht auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat in Sicherheit mit Würde auf eine Weise, wie wir von Biden nicht gehört haben. Auch vielleicht glaubwürdiger, weil sie ist in einer Zeit aufgewachsen, wo Sympathie für den Palästinenser stärker war als in der Zeit, wo Biden aufgewachsen ist.
Sie haben gerade das Stichwort Pazifik geliefert. Welche Rolle kommt Europa künftig in den strategischen Überlegungen der Vereinigten Staaten zu? Wird Europa eine kleinere Rolle spielen? Müssen die Europäer mehr tun für ihre Sicherheit, so wie es ja von vielen Seiten immer heißt?
Es ist oft schwierig für Europäer zu verstehen, wie sehr Amerikaner sich als atlantische und als pazifische Macht verstehen. Sie haben kein Alternativ. Denken Sie an Pearl Harbor 1941 oder Koreakrieg oder Vietnamkrieg oder der Aufstieg von China und Mao. China war schon eine Gefahr Ende der 40er Jahre. Natürlich, die Europäer machen sich Sorgen über ein Amerika abgelenkt im Pazifik. Beste Lösung dafür ist, hier mehr zu machen natürlich und weiter als interessante Partner zu hantieren. Das ist ganz bestimmt wichtig. Ich würde aber sagen, zunehmend gibt es einen Wechsel nach Asien, nicht so sehr in Amerika, sondern in Europa. In Europa erkennt man, in einer kleineren Welt ist Asien sehr wichtig. China, aber auch Taiwan mit seinen Chips, das ist ja ganz anders als Taiwan, nur ein unabhängiger Staat. Ja, Taiwan ist wirklich am Pulsader der Weltwirtschaft inzwischen. Also die Erkennung, dass ein Konfliktherd Eurasien eigentlich das dominante Konstrukt ist und hier alte Imperien, Russland und China, schon lange ein Problem. Es geht darum, für Amerika, für Europa und den Ländern um China und Russen rum, Koalition zu bilden, Stabilität zu gewährleisten, ja, so dass Frieden herrscht, dass Regierungen sich mehr demokratisch, weniger korrupt entwickeln und natürlich wirtschaftliche Entwicklung, saubere Entwicklung, Wirtschaft und Wohlstand darf Umwelt nicht kaputt machen. Klassische atlantische Ziele, aber in einer immer kleineren Welt muss man sagen, dass sowohl als auch Pazifik und Atlantik wird Teil von Harris' Außenpolitik sein, statt das Entweder-Oder.
Also Sie erwarten nicht einen, ich sage mal, einen Rückzug in bestimmten Teilbereichen der Vereinigten Staaten aus Europa, um mehr Kapazitäten in der Pazifikregion auszubauen. Verstehe ich Sie da richtig, dass die USA weiterhin zweigeteilt ihre Sicherheitspolitik aufbauen werden?
Ja, natürlich gibt es immer Dilemmas. Das ist wahr. Und begrenzte Gelder. Und es wird immer diskutiert im Kongress, beim Militärhaushalt, was die Europäer in Europa machen. Und sollen wir doch nicht nach Asien uns konzentrieren. Aber letztendlich, Amerikaner wissen, Europäer wissen auch, nichts ist Amerika wichtiger als Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Viel wichtiger als in Asien. Und daher, so sehr wir gern uns auf Asien konzentrieren möchten, wenn Russland so gefährlich ist wie jetzt oder Iran auch nicht weit weg von Europa, kann Amerika sich nicht leisten, hier wegzuschauen. Unser Dilemma, Hegemons Dilemma, sagt man, ist, dass die Einheimischen hier, die wissen, wie interessiert wir sind an Frieden, Freiheit und Wohlstand und können uns ein bisschen ausnutzen, ja. Und die Ratio, Kernwaffen, Garantie für Europa, das wird weitergestellt. Kamala Harris wird natürlich vielleicht sogar mehr sagen als Biden. Hey, Freunde, ihr müsst Solidarität zeigen, nicht Drückerberger werden. Denn wie kann ich denn eine engagierte Außenpolitik in Europa verkaufen an mein Volk, wenn es so aussieht, als ob wir über den Tisch gezogen werden? Auf jeden Fall, Donald Trump wird immer wieder sagen, Biden und Harris, die werden von unseren Verbündeten über den Tisch gezogen, die Trittbrettfahrer da drüben in Europa.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Trump erwähnt. In Deutschland gibt es ja mehrheitlich eine Art, ich sag mal, positiver Grundhaltung gegenüber Kamala Harris, wohingegen es eine mehrheitliche Ablehnung gegenüber Donald Trump gibt, auch in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik. Ist diese deutsche Erwartung eigentlich so gerechtfertigt?
Ja, also Amerika hat Interessen. Präsidenten kommen und gehen, diese Interessen bleiben bestehen. Und unser Interesse ist, Europa sicher zu halten, ohne selbst bankrott zu gehen, ohne eine Reaktion gegen diese erweiterte Garantie von einer isolationistischen Minderheit zu haben. Ja, das bleibt natürlich weiter Interesse Amerikas. Und der Art, wie das gemacht wird, ist letztendlich auch davon betroffen, dass die wirtschaftliche Integration über den Atlantik von Jahr zu Jahr rasant voranschreitet. Rekordbrechende Gewinne haben wir amerikanische Firmen in Europa und umgekehrt. Daher, selbst wenn eine gewisse Frust auftaucht, dass es nicht mehr Sinn macht, Europa zu verteidigen, dort engagiert zu sein, ja, für besser oder schlechter. Amerika ist an diese Ehe mit Europa gebunden und wird hier noch eine lange Weile vitalsten Interessen sehen.
Kommen wir noch einmal auf Kamala Harris selbst zu sprechen. Erwarten Sie denn in den kommenden Tagen und Wochen eine klare außenpolitische Positionierung von ihr?
Ja, erstens haben wir gesehen, auch bei Bidens Betonung der Notwendigkeit, international engagiert zu bleiben, dass die Demokraten da im Saal gejubelt haben, aufgestanden haben, wirklich der Meinung war, wir wollen nicht Trump, wie Trump die Welt der Rücke kehren. Wir wollen die Welt zeigen, wie gut wir das können. Und natürlich die Sache, die wir für wichtig halten, Gerechtigkeit, Frauenrechte und all das, wollen wir raus in die Welt tragen. Kamala Harris hat auch gesagt, mit der Ukraine und mit NATO bleibe ich solidarisch, Ukraine und NATO in einem Satz genannt. Also nichts davon, wie J.D. Vance, Trumps Vizemann, wir wollen da unser Engagement reduzieren. Natürlich werden die Demokraten von den Republikanern daran erinnert, dass in Deutschland es gerade Probleme gibt, zu bewilligen. Die Demokraten haben vielleicht Verständnis dafür, aber man muss in Deutschland verstehen, dass das wird Teil von unserem Wahlkampf sein. Nichtsdestotrotz, die Unterstützung für eine international engagierte Amerika ist in den demokratischen Parteien sehr klar zu sehen.
So die Einschätzung von Andrew Dennison. Er ist Politikwissenschaftler und mit ihm habe ich vor dieser Sendung über die Außenpolitik von Kamala Harris gesprochen. Und noch eine Nachricht dürfte wichtig sein für den US-Wahlkampf an diesem Abend. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy hat sich zurückgezogen. Das könnte Folgen haben. Mehr von Claudia Sarre.
Ich glaube nicht, dass ich eine realistische Chance auf einen Wahlsieg habe, sagte Kennedy bei einer Pressekonferenz in Arizona. Deswegen werde er sich in den wahlentscheidenden Swing States aus dem Präsidentschaftsrennen zurückziehen und stattdessen Ex-Präsident Trump unterstützen. In etwa 10 Staaten werde er seinen Namen von den Wahlzetteln streichen lassen, erklärte er. In den anderen Bundesstaaten könnten US-Bürger aber nach wie vor für ihn stimmen. Die Umfragewerte des parteilosen Präsidentschaftsbewerbers waren gefallen, seitdem Kamala Harris ins Rennen um die Präsidentschaft eingestiegen ist. Auch seine Spendeneinnahmen waren zurückgegangen. Kennedys Entscheidung dürfte vor allem Donald Trump zugutekommen. Wie viele Stimmen der Republikaner dadurch dazu gewinnen könnte, ist jedoch unklar. Trump bedankte sich für Kennedys Unterstützung. Er sagte in einer Erklärung wörtlich, RFK und er seien beide eingeschworene Feinde des kriegstreiberischen korrupten Sumpfes, der das Kapitol ihrer Nation besetze.
Soweit Claudia Sarre. Und wie angekündigt, kommen wir jetzt zur Bluttat von diesem Abend in Solingen. Auf der 650-Jahr-Feier der Stadt gab es offenbar eine Messerattacke. Es sind mehrere Menschen getötet worden. Es gibt Schwerverletzte, die teilweise noch in Lebensgefahr schweben. Das Ganze hat sich erst vor wenigen Minuten ereignet. Vivian Leue, unsere Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen, guten Abend. Sie haben das Geschehen ein klein wenig verfolgen können in der Kürze der Zeit. Was ist bisher bekannt?
Ja, bekannt ist, dass offensichtlich die Tat oder um kurz vor 22 Uhr kam auf, dass es eben Verletzte gibt, dass es diese Attacke gegeben haben soll. Um kurz nach 22 Uhr ist dann auch schon auf der Hauptbühne in der Solinger Innenstadt der Veranstalter auf die Bühne getreten und hat das Festival abgebrochen und die Solinger dazu aufgerufen, ruhig das Gelände zu verlassen. Es ist tatsächlich noch eine sehr chaotische Lage. Also die Polizei hat ein Lagezentrum in einem Café direkt dort jetzt eingerichtet. Sie sagt auch, sie müsse erst ein Pressezentrum aufbauen. Damit hat natürlich niemand gerechnet. Tausende Menschen haben heute in Solingen schon seit dem Vormittag diese 650-Jahr-Feier gefeiert und wie sie eben schon schilderten. Nun ist klar, es gibt Tote, wie viele weiß man noch nicht und es gibt Verletzte und einige davon wohl auch in Lebensgefahr.
Ist über den Täter etwas bekannt?
Es ist bekannt, dass er noch auf der Flucht ist. Deshalb sollen alle Solinger und Solingerinnen auch in ihren Wohnungen bleiben, jetzt direkt nach Hause gehen und dort verbleiben. Ansonsten ist bekannt, dass es, oder zumindest sagen Augenzeugen, dass er mit einem Messer Menschen attackiert haben soll. Und mehr sagt die Polizei und auch Feuerwehr bisher nicht.
Wir werden das Geschehen weiterverfolgen. Vivian Leue bis zu diesem Punkt. Vielen Dank für diese ersten Informationen aus Solingen. Wir blicken wieder ins Ausland. Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine hat Indiens Ministerpräsident Modi seine Hilfe angeboten, um den Krieg mit Russland zu beenden. Konkrete Vorschläge gab es zwar nicht, soweit das bekannt ist, trotzdem war der Besuch eine Annäherung, nachdem die Ukraine wegen des engen indischen Verhältnisses zu Russland bislang eher misstrauisch in Richtung Delhi war. Kiew hofft aber auf die Unterstützung Indiens, weil das Land weltpolitische Bedeutung hat. Modi und sein Gastgeber Selenskyj gaben sich bei dem Treffen auch betont herzlich. Aus Kiew, Andrea Bier.
Großer Bahnhof für den ersten Besuch eines indischen Premiers seit der ukrainischen Unabhängigkeit und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor mehr als 30 Jahren. In Kiew begrüßte Narendra Modi zunächst Inderinnen und Inder, die in der Ukraine leben. Aruna Padat kam Ende der 80er Jahre noch zu Sowjetzeiten aus Mumbai nach Kiew. Die Computeringenieurin gründete eine Familie und eine Firma für Pharmazieprodukte, die heute 200 Menschen beschäftigt. Der russische Großangriff beeinträchtige ihr Leben und ihre Geschäfte stark, sagt die Frau im weißen Sari und streicht die langen schwarzen Haare zurück. Wir haben viele Probleme und mussten uns von Kharkiv nach Ternopil verlagern, aber die Ukraine Ukraine ist unser zweites Heimatland. Wir bleiben. Mein Mann und die Kinder sind natürlich besorgt. Und dann der ständige Luftalarm. Aber wir werden bleiben, zumal die Kinder einen ukrainischen Pass haben. Für die Ukraine ist Indien ein schwieriger Partner. Die größte Demokratie der Welt sieht sich als neutral an und hat den russischen Angriffskrieg nicht eindeutig verurteilt. Indien trägt westliche Sanktionen nicht mit und bezieht weiter russisches Öl. Premier Modi pflegt zudem die historisch engen indisch-russischen Beziehungen und absolvierte im Juli einen Moskau-Besuch, bei dem er Wladimir Putin umarmte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reagierte mit scharfer Kritik. Nun wurde Zelensky von Modi umarmt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz dankte Zelensky Indien für humanitäre Hilfe und äußerte die Hoffnung, das Land werde die kommenden Friedenskonferenzen der Ukraine aktiv unterstützen. Das Beenden des Kriegs und ein gerechter Frieden, das hat für die Ukraine Priorität. Wir haben kürzlich den ersten Friedensgipfel abgehalten. Ich möchte Indien für seine Anwesenheit bei diesem Gipfel danken. Wir gehen davon aus, dass Indien der Abschlusserklärung des Eröffnungsgipfels noch beitreten kann. Ich werde mit dem Premier darüber sprechen. Narendra Modi erklärte, Indien wolle aktiv zu einem Frieden beitragen. Er habe Wladimir Putin gesagt, dass die Probleme nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden könnten, sondern nur durch Diplomatie. Wir haben uns aus voller Überzeugung aus dem Krieg herausgehalten. Das bedeutet nicht, dass wir gleichgültig sind. Wir waren vom ersten Tag an nicht neutral. Und zwar stehen wir fest auf der Seite des Friedens. Trotz gemeinsamer Erklärung, greifbare Ergebnisse zu einer erkennbar aktiven Rolle Indiens im Rahmen der ukrainischen Friedensdiplomatie, das ergab Modis Besuch nicht.
Aus Kiew war das Andrea Beer. Frankreich wartet weiter auf eine neue Regierung. Die Wahlen im Juni brachten für keines der drei großen Lager eine Mehrheit im Parlament. Entsprechend schwierig wird die Kabinettsbildung. Präsident Macron hat heute mit Vertretern einiger Parteien gesprochen, unter anderem mit dem Linksbündnis. Weitere Sondierungen werden folgen, am Montag dann auch mit dem Front National. Danach soll Klarheit herrschen. Aus Paris, Daniela Junghans.
Den Anfang machten die Vertreter des Linksbündnisses. Das Lager hatte die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl vor knapp 2 Monaten bekommen. Entsprechend selbstbewusst gingen die Chefs der 4 beteiligten Parteien in den Termin. Und alle gaben sich danach durchaus zufrieden. Macron habe seine Niederlage eingeräumt, sagte Manuel Bompard von der linken Partei La France Insoumise. In der Tat scheint der Präsident verstanden zu haben, dass er diese Wahlen verloren hat. Der nächste Schritt müsse jetzt sein, dem stärksten Lager auch die Möglichkeit zu einer Regierungsbildung zu geben, ergänzte Olivier Faure, Parteichef der Sozialisten. Selbst wenn wir keine absolute Mehrheit haben, ist es Aufgabe der stärksten Gruppe, eine Lösung anzubieten, eine Regierung zu bilden und danach Mehrheiten zu suchen im Parlament, damit wir vorwärts kommen. Dazu wären sie jederzeit bereit, betonen die Linksbündnisvertreter nach ihrem Treffen mit dem Präsidenten. Schon vor Wochen hatten sie auch einen Personalvorschlag gemacht. Die hohe Finanzbeamtin Lucie Castet könnte Premierministerin werden. Auch sie war bei dem Termin im Élysée-Palast dabei. Ich halte mich bereit, diese neue Koalition aufzubauen, mit den anderen politischen Kräften zu reden, um nach einem Weg zu suchen, die Stabilität des Landes zu garantieren und die drängenden Probleme der Franzosen zu lösen. Doch ob es dazu kommt, ist mehr als fraglich. Denn Macrons Mittellager und auch die konservativen Republikaner lehnen eine Regierung unter Castet ab. Vor allem, weil zu dieser auch Minister von La France Insoumise gehören würden, sagt Bruno Retailleau, Chef der Republikaner im französischen Senat. Sie sind in allem unser Gegensatz, deshalb wollen wir nicht, dass der Präsident Minister dieser Partei ernennt. Die Vorstellung, diese Partei könnte Teil einer Regierung sein, ist für uns indiskutabel. Eigene Vorschläge für eine Regierung wollen die Konservativen aber auch nicht machen. Sie warten ab, wie sich Macron entscheidet. Der führt am Abend weitere Gespräche und auch noch am Montag. Dann sind die Vertreter des rechten Rassemblement National geladen.
Daniela Junghans informierte. Und auch in Belgien gibt es seit den Wahlen Anfang Juni noch keine neue Regierung. Heute gab es einen neuen Anlauf. König Philipp hat den wallonischen Christdemokraten Prévot beauftragt, die Chancen für eine Koalition zu sondieren. Zuvor war der flämische Rechtsnationalist De Wever mit einer Regierungsbildung gescheitert. Aus Brüssel dazu unser Korrespondent Klaus Remme.
Die Hoffnungen auf eine für belgische Verhältnisse zügige Regierungsbildung hatten sich gestern zerschlagen, nachdem Bart De Wever, Chef der nationalistischen flämischen N-VA, Wahlsieger am 9. Juni mit entsprechenden Sondierungsgesprächen gescheitert war. Am Abend gab De Wever sein Mandat im Gespräch mit König Philipp zurück. Doch der will die Hoffnung auf das Fünf-Parteien-Bündnis Arizona genannt, da sich die unterschiedlichen Parteifarben in der Flagge Arizonas wiederfinden, nicht aufgeben. Nicht nur der König weiß, die Zeit drängt. Peter Timmermans, Geschäftsführer beim belgischen Arbeitgeberverband, mahnte heute Morgen im belgischen Rundfunk, das Schlimmste wäre, wenn sich zu einer schwierigen wirtschaftlichen Lage auch noch politisches Chaos gesellen würde.
The sense of urgency is groot. Das Ärgste, was zou kunnen gebeuren, das ist, dass da noch ein langer politischer Chaos bovenop kommt.
Und so sondierte der König heute in separaten Gesprächen mit den Vorsitzenden der fünf beteiligten Parteien persönlich. Die inhaltlichen Differenzen zwischen etwa den wallonischen Liberalen und den flämischen Sozialisten sind erheblich. Die Bedeutung der unterschiedlichen regionalen Wurzeln sind wie immer in Belgien nicht zu unterschätzen. Und so muss zwangsläufig ein heterogenes Bündnis entstehen. Für das Scheitern der wochenlangen Verhandlungen wollte heute niemand die Verantwortung übernehmen. Im Gegenteil, gemeinhin wurde der eigene gute Wille betont. Für uns ist es wichtig, dass es schnell geht, aber wir brauchen alle fünf Parteien, um Tango zu tanzen, meinte etwa Sami Mahdi von den flämischen Konservativen, der heute Morgen als erster im Palast vorstellig wurde.
Es ist für uns belangrijk, dass eine Lösung kommt auf kurze Termin mit It takes five to tango diese Keer.
Inhaltlich ist es vor allem die Finanzpolitik, die für erheblichen Streit sorgt. Der belgische Staatshaushalt ist dramatisch hoch verschuldet. Die EU-Regeln schreiben über die nächsten 7 Jahre einen Schuldenabbau von 27 Milliarden Euro vor. Die flämischen Sozialisten der Partei Foreut pochen auf eine höhere Steuerbelastung für Vermögende. Conor Rousseau führte heute die Gespräche mit dem König. Das sei nur fair, sagte er anschließend, gelobte aber auch weiterhin konstruktiv zu verhandeln. Vor allem die Partei MR, die Liberalen in der Wallonie, hielten dagegen. Der Steuerkarren ist schon jetzt überlastet, kritisierte MR-Parteichef Georges-Louis Boucher. Die Gespräche seien nicht nur am Thema Kapitalertragsteuer gescheitert, auch zur zukünftigen Mehrwertsteuer habe man keinen Konsens gefunden. Dennoch beschwichtigte Boucher:
Ça veut pas dire que l'Arizona est morte, on faut juste continuer à travailler. Je suis un peu surpris parfois de la dramatisation. Parce qu'il n'y avait pas de raison nécessairement de revenir devant le roi.
Maxime Prévot, der Parteichef von Les Engagés, den wallonischen Konservativen, verließ den Palast ohne Kommentar. Der Grund wurde schnell offenbar. Der König betraute ihn, in weiteren Verhandlungen eine Lösung zu finden. Prévot hat nun 10 Tage Zeit, das zu erreichen, woran Bart De Wever gescheitert ist. Gelingt ihm das politische Kunststück, wäre es immer noch eine für belgische Verhältnisse zügige Regierungsbildung.
Soweit Klaus Remme. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Es ist gleich 23.38 Uhr und wir kommen wie immer an dieser Stelle zu unseren Kurzberichten. Nach Sabotagehinweisen in den vergangenen Tagen wurde jetzt auf dem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen die Alarmstufe abgesenkt. Mehr von Thomas Winkert.
Die Sicherheitslage auf der NATO-Airbase in Geilenkirchen hat sich entspannt. Die Sicherheitsstufe wurde von 2 auf 3 zurückgestuft. Damit geht man aktuell auf der Airbase nicht mehr von einer Terrorgefahr aus. Gestern hatte ein amerikanischer Geheimdienst vor einem Anschlag auf dem Stützpunkt gewarnt. Was genau in dem Schreiben aus den USA steht, dazu will sich die NATO bisher nicht äußern. Offenbar ging man aber von einem Drohnenangriff aus. Mitarbeiter der Airbase haben überall auf dem Stützpunkt Zettel mit dem Hinweis verteilt, wer eine Drohne sieht, der solle sich beim Kommandeur melden. Und dass die Warnung ernst genommen wurde, das zeigte auch eine weitere Reaktion der NATO. Zivilbeschäftigte, die nicht für den Flugbetrieb zuständig waren, durften die Base seit gestern nicht mehr betreten. Auch diese Warnung wurde aufgehoben. Zeitweise waren nur noch wenige 100 Personen auf dem Stützpunkt im Einsatz. Dennoch lief der Flugbetrieb normal weiter. Heute starteten Aufklärungsmaschinen Richtung Norwegen. 14 Aufklärungsflugzeuge sind in Geilenkirchen stationiert.
Im Gazastreifen gibt es immer weniger Schutzzonen für die Zivilisten. Tim Aßmann berichtet.
Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Luftwaffe griff nach eigenen Angaben vom Morgen in den davor vergangenen rund 24 Stunden mehr als 30 Ziele an und erklärte, darunter seien auch Stellungen der Hamas wie Abschusspositionen für Raketen gewesen. Für die Zivilbevölkerung gibt es immer weniger ausgewiesene Zufluchtsorte. Im Rahmen der israelischen Militäroperationen, vor allem im Süden des Gazastreifens, wurden weitere Evakuierungen angeordnet. Betroffen sind erneut auch Gebiete, die bis dahin sogenannte humanitäre Schutzzonen für palästinensische Flüchtlinge waren. Nach Angaben der Vereinten Nationen machen diese Zonen nur noch 11% der Fläche des Gazastreifens aus, indem die Zahl der Binnenflüchtlinge mittlerweile auf 1,9 Millionen geschätzt wird. Die UN und andere Hilfsorganisationen dringen weiterhin auf eine Feuerpause, auch um noch in diesem Monat Impfungen gegen Polio im Gazastreifen durchführen zu können. Der Erreger kann zu Kinderlähmung führen. Die Aussichten auf einen Erfolg der indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Ende der Kämpfe und die Freilassung von Geiseln erscheinen gering. Israels Regierungschef Netanyahu bekräftigte seine Forderung nach einem Verbleib israelischer Truppen an strategisch wichtigen Punkten im Gazastreifen. Die Hamas verlangt einen vollständigen Abzug.
In Afghanistan haben die herrschenden Taliban die Rechte von Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit drastisch eingeschränkt. Charlotte Horn informiert.
Das neue Regelwerk schränkt vor allem das Leben von Frauen in Afghanistan weiter ein. Frauen müssen ihr Gesicht vollständig bedecken. Ihren Schleier dürfen sie in der Gegenwart fremder Männer nicht lüften. Ihre Kleidung darf nicht zu eng anliegen. Und in der Öffentlichkeit dürfen sie weder singen noch laut sprechen. All das sei erforderlich, so die Taliban, um Männer nicht in Versuchung zu bringen. Außerdem schreiben die Regeln Männern vor, wie sie sich richtig kleiden sollen. So müssen sie knielange Hosen tragen und ihr Bart darf nicht zu kurz sein. Der neue Erlass verbietet gleichgeschlechtliche Beziehungen, Ehebruch und Glücksspiel. Von Medien verbreitete Inhalte dürfen nicht gegen das islamische Scharia-Recht verstoßen. Die meisten dieser Verhaltensregeln gelten schon seit 3 Jahren. Doch jetzt sind sie lokalen Medienberichten zufolge als Gesetz vom obersten Führer der Taliban unterzeichnet worden. Damit gelten sie als rechtskräftig. Wer sich nicht daran hält, muss mit strengen Kontrollen der Sittenpolizei des Tugendministeriums rechnen. Außerdem drohen Mahnungen, Geld- oder Gefängnisstrafen. Die UN-Mission in Afghanistan hat die neuen Erlasse in ihrem jüngsten Bericht als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet. Insbesondere die Auswirkungen auf den Alltag von Mädchen und Frauen gebe Anlass zu erheblicher Sorge.
Und den Börsentag in Frankfurt fasst nun Heidi Radwilas zusammen.
US-Notenbankchef Jerome Powell hielt, was sich Aktienanleger versprochen hatten. Auf dem internationalen Notenbankertreffen in Jackson Hole in den USA kündigte er das erste Mal seit Jahren eine Leitzinssenkung an. Powell sagte, es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen. Die Richtung sei klar, allerdings hingen Timing und Tempo der Zinssenkungen unter anderem von künftigen Daten ab. Paul betonte, seine Zuversicht sei gestiegen, dass die Inflation in den USA nachhaltig auf dem Weg zur Zielmarke von 2% sei. Der Arbeitsmarkt werde die Inflation nicht weiter befeuern. Er habe sich merklich abgekühlt. Höchste Zeit, meinen Experten, durch eine Zinssenkung den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft wieder etwas anzukurbeln. Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinswende bei ihrer nächsten Sitzung im September einleiten wird. Unter anderem die Europäische Zentralbank hatte das bereits im Juni getan. Die Erleichterung nach Pauls Rede zeigte sich an den Börsen. Die wichtigsten US-Indizes legten nach Pauls Rede deutlich zu, um bis zu 1,8%, gaben dann aber wieder nach. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 machte 0,5% gut. Der DAX stand zu Handelsschluss bei 18.633 Punkten, ein dickes Plus von 0,8%. Die Aussicht auf fallende Zinsen stützte die Papiere konjunkturempfindlicher Unternehmen. So gewannen die Aktien von Zalando, Adidas und Delivery Hero zwischen rund 1% und knapp 8%.
Soweit unsere Kurzberichte. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsweisen und die unterirdische Kohlendioxidspeicherung mit rund 3,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 fördern. Über die neue Förderrichtlinie informiert Ann-Kathrin Büsker aus Berlin.
Der deutsche Mittelstand soll fossilfrei werden und dafür gibt es jetzt finanzielle Hilfe vom Staat.
Die Bundesförderung Industrie und Klimaschutz, kurz BIC,
stellte Wirtschaftsminister Robert Habeck das Programm heute vor. Insgesamt 3,3 Milliarden Euro sollen zur Umstellung auf fossilfreie Technologien an kleine und mittelständische Unternehmen fließen. Ab September können die Hilfen beantragt werden.
Es ist wie das vierte Zahnrad, das jetzt die Industrie, die Dekarbonisierung der Industrie vor allem für die kleineren und mittelständischen Unternehmen unterstützen soll.
So der Grünen-Politiker Habeck. Denn Förderprogramme für große Industrieunternehmen gibt es bereits. Jetzt rücken auch die kleineren nach. Gefördert werden die Investitionskosten für fossilfreie Technologien, nicht aber die Produktionskosten. Wenn also durch fossilfreie Produktion höhere Kosten anfallen, trägt diese das Unternehmen selbst.
30% der förderfähigen Kosten können übernommen werden. Und dann gibt es noch einen Zuschlag für KMUs, also bis 250 Mitarbeitern von 10% und noch für kleinere Unternehmen bis 50 Mitarbeitern bis zu 20% Zuschlag.
Kleinere Unternehmen können mit bis zu 50% der Investitionskosten also den höchsten Fördersatz erhalten. Wichtig zu wissen, es muss nicht direkt die komplette Produktion umgestellt werden.
Also sagen wir mal, da ist eine Glasfabrik, die hat 3 Wannen und sie kann 2 erstmal umstellen und die sind vielleicht die kleineren gegenüber den größeren. Das ist dann auch trotzdem förderfähig.
Ziel sei es, die Unternehmen überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Bis 2030 sollen so 40% der Emissionen eingespart werden können. Förderprogramme wie dieses können ein Baustein für wirksamen Klimaschutz sein. Das zeigt eine neue Studie, an der unter anderem das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC beteiligt war. Die Forschenden haben darin 1500 klimapolitische Maßnahmen der vergangenen 20 Jahre untersucht, international betrachtet, und kommen zu dem Ergebnis, es braucht immer einen Mix von Maßnahmen, damit wirklich wirksam Treibhausgase eingespart werden können, erklärt Nicolas Koch vom MCC im Deutschlandfunk.
Was sich klar zeigt in unserer Analyse ist, dass Förderprogramme, die sehr beliebt sind, und auch viele Regulierungen, die sehr beliebt sind, allein unzureichend sind. Erst in einer Kombination mit preisbasierten Instrumenten, und ich denke hier an CO2-Steuern, ich denke an Energiesteuern, dann können diese Instrumente ihr Emissionsreduktionspotenzial wirklich heben und zu erheblichen Emissionssenkungen führen.
Die Studie zeigt, Verbote allein genügen nicht. Sie müssen immer flankiert werden, zum Beispiel mit Maßnahmen, die Alternativen schaffen. Als Positivbeispiel benennen die Fachleute etwa Großbritanniens Kohleausstieg, wo mit Subventionen für erneuerbare Alternativen geschaffen wurden, während der fossile Brennstoff durch einen Ausstiegsplan und CO2-Bepreisung aus dem Markt gedrängt wurde. Auf diese Weise konnten 2015 erheblich Emissionen gesenkt werden. Deutschland geht bei seinem Kohleausstieg ähnlich vor und auch die Industrie wird vom europäischen Emissionshandel erfasst. Klimaschutz kann also gelingen, wenn man ihn klug angeht.
Soweit Ann-Kathrin Büsker. Die Kirchen in Deutschland erhalten Geld nicht nur über die Kirchensteuer, denn die Bundesländer zahlen der evangelischen und der katholischen Kirche jährlich sogenannte Staatsleistungen, zuletzt mehr als 600 Millionen Euro im Jahr. Das sind Kompensationen für frühere Enteignungen von Kirchengütern. Die Ampelregierung will das beenden und nun könnte es eine Lösung geben. Mehr dazu von Gudula Geuter.
In der Reformation und dann durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 enteignete der Staat die Kirche unter anderem. Es ging um Klöster und riesige Ländereien. Zum Ausgleich für die so entgangenen regelmäßigen Erträge verpflichtete sich der Staat zu dauerhaften Ausgleichszahlungen. Zu diesen sogenannten Staatsleistungen verpflichteten sich die damaligen deutschen Staaten und dann als ihre Rechtsnachfolger die Bundesländer jeweils in einzelnen Verträgen mit evangelischer und katholischer Kirche, später in weit geringerem Umfang auch mit den Altkatholiken. Über 600 Millionen Euro sind das derzeit pro Jahr, sehr ungleich verteilt auf die Länder. Schon die Weimarer Reichsverfassung sah vor, und so hat es das Grundgesetz übernommen, Zitat, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Zitat Ende. Das Reich, das ist heute der Bund, also erst einmal der Bundestag. Und der will dieses Gesetz mit den Grundsätzen noch in dieser Legislaturperiode verabschieden, sagt am Telefon in windiger Umgebung der religionspolitische Sprecher der Grünen, Fraktionsvize Konstantin von Notz.
Es ist jetzt wirklich an der Zeit zu handeln. Das ist auch und gerade im Sinne der Kirchen, diese Verhältnisse zu ordnen.
Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte es Verhandlungen gegeben und einen Gesetzentwurf, mit dem viele einverstanden waren, der allerdings von der damaligen Opposition ausgegangen war. Vor allem die Union machte als Teil der Großen Koalition nicht mit. Die Ampel schrieb sich das Projekt in ihren Koalitionsvertrag und verhandelte wiederum an sich erfolgreich, sagt Sandra Bubendorfer-Licht, die Fachpolitikerin der FDP.
Nach den ganzen wunderbaren Verhandlungen mit den Kirchen, mit dem Länder, wäre das eigentlich schon hervorragende Ergebnisse, wenn in anderen Bundesländern nicht Wahlen gewesen wären.
Mindestens einige, vielleicht sogar alle Bundesländer machten nicht mit. Und die müssen letztlich umsetzen, verhandeln und zahlen. Trotzdem wollen SPD, Grüne und FDP das Gesetz jetzt auf den Weg bringen. Und zwar, das hatte zuerst die FAZ berichtet, in einer Variante, die keine Zustimmung des Bundesrates vorsieht.
Die Blockadehaltung der Länder zwingt die Koalition leider dazu, diesen Weg zu gehen.
Sagt die FDP-Politikerin Bubendorfer-Licht und Konstantin von Notz von den Grünen ergänzt.
Die Kirchen zeigen sich hier deutlich kooperativer, muss man sagen, und auch gesprächsbereiter als so manche Vertreter aus den Ländern.
Für die Kirchen sind die Staatsleistungen ein Imageproblem und die Aussichten werden durch immer größere Wahlerfolge von AfD und BSW und durch immer mehr Kirchenaustritte nicht besser. Ohne Zustimmung der Länder geht es nicht, sagt dagegen der Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Rainer Robra.
Die Länder müssen mit ihren Gesetzen, die ja in jedem Falle noch erforderlich sind, auf dem Grundsätzegesetz des Bundes aufbauen können. Dafür ist Kommunikation erforderlich, das ist fachlich gewiss nicht einfach und das sichert heutzutage das Zustimmungsverfahren im Bundesrat.
Schließlich sei man auch über 100 Jahre ohne Umsetzung des Verfassungsauftrages ausgekommen. Kein Land braucht das, sagt er unserem Hauptstadtstudio. Und
wir Länder sind derzeit auch schlichtweg nicht in der Lage, das zu tun. Wir haben alle Riesenprobleme, unsere Haushalte ausgeglichen zu gestalten.
Wenn das in einer Endlosschleife weitergezahlt wird, wird es auf alle Fälle teurer werden.
Antwortet die FDP-Politikerin Bubendorfer-Licht. Und man wolle den Ländern viel Zeit geben. 10 Jahre, um mit den Kirchen zu sprechen und dann noch einmal bis zu 30 Jahre, um zu zahlen. Der Entwurf soll, so der Plan, bis zum Herbst vorliegen.
Soweit Gudula Geuter. Sie sollten den Menschen im Sudan Hoffnung auf Frieden geben im andauernden Bürgerkrieg zwischen Regierung und abtrünnigen Militärs. Doch bei den 10-tägigen Friedensgesprächen, die jetzt in Genf endeten, konnten sich die beiden Seiten nicht auf eine Waffenruhe einigen. Katrin Hondl informiert.
Ein Ende der Kämpfe im Sudan ist nicht in Sicht. Frieden oder auch nur Waffenruhe haben die Gespräche in der Schweiz nicht gebracht. Von diesem großen Ziel hatte sich Tom Perriello, der US-Sondergesandte für den Sudan, auch schon zu Beginn der Verhandlungen verabschiedet. In den vergangenen 10 Tagen ging es zuallererst darum, trotz der blutigen Machtkämpfe humanitäre Hilfe für Millionen notleidende Menschen möglich zu machen.
We want to see the end of this war.
Wir wollen das Ende dieses Krieges, so Perriello in Genf. Aber selbst wenn dieser Krieg weitergeht, gilt, wir haben als Menschheit akzeptiert, dass es auch in Kriegszeiten bestimmte Regeln gibt. Zugang der Menschen zu Nahrungsmitteln und Medikamenten, die Wahrung der Menschenwürde und dass die Kriegsparteien alle Anstrengungen unternehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Und zumindest teilweise habe man da bei den Gesprächen etwas erreicht, berichtete Perriello. Primär sei es um die Öffnung von 3 Zugangswegen gegangen, über die 20 Millionen Menschen im Sudan mit Nahrung, Medikamenten und anderer lebensrettender Hilfe versorgt werden sollen. Im Westen des Sudan sei der Adre-Grenzübergang geöffnet worden, sodass nun vom Tschad aus Hilfe ins Land gelangt.
And for the first time in 4 months, trucks moved across the border into areas where over 500,000 women and children face starvation.
Zum ersten Mal seit 4 Monaten fuhren Lastwagen über die Grenze in Gebiete, in denen mehr als 500,000 Frauen und Kinder vom Hungertod bedroht sind, sagte Perriello. Er hoffe, dass hunderte weitere Lastwagen folgen werden. Auch habe es Zusagen gegeben, die Zivilbevölkerung besser zu schützen. Neben den USA waren die Schweiz, Saudi-Arabien und Ägypten sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Afrikanische Union und die UNO an den Gesprächen beteiligt. Aus dem Sudan war nur eine Delegation der RSF-Miliz nach Genf gekommen, man sei aber virtuell auch mit Vertretern der Armee in Kontakt gewesen, berichtete Perriello.
I think that the only thing more important than the last 2 weeks is the next 2 weeks.
Noch wichtiger als die Gespräche der vergangenen 2 Wochen seien nun die kommenden 2 Wochen, so Perriello.
In the next 2 weeks, I think we all understand that's when we figure out if these results are real.
Dann werden wir sehen, ob unsere Ergebnisse real sind.
Katrin Hondl informierte. Und an dieser Stelle blicken wir noch einmal kurz nach Solingen. Dort gab es ja am späten Abend auf der 650-Jahr-Feier der Stadt eine Messe. Attacke. Mittlerweile berichtet unter anderem das Solinger Tageblatt auf seiner Homepage, dass 3 Menschen dabei gestorben sind. 3 Menschen sind schwer verletzt und müssen reanimiert werden. Es gibt weitere Schwerverletzte. Der Täter ist auf der Flucht. Und damit ist es nun Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann und präsentiert von Katja Franke.
Die Rede der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zum Abschluss des Parteitags der Demokraten steht im Mittelpunkt der Zeitungskommentare. Die Rheinzeitung aus Koblenz bilanziert: In Chicago erlebten die Amerikaner eine Kamala Harris, die sich mit Optimismus, Charme und Humor als fröhliche Kriegerin neu erfunden hat. Das rauschende Finale gibt der Kandidatin Rückenwind für die heiße Phase im Wahlkampf. Gewonnen sind die Wahlen im November damit nicht. Hätten die Demokraten mehr über Inhalte reden sollen, fragt die Leipziger Volkszeitung. Nein, das Emotionale hatte Priorität, denn Geschlossenheit ist im Wahlkampf der Anfang von allem. Der Kandidatenwechsel kurz vor der Wahl war ein riskantes Manöver. Die Delegierten haben sich jetzt hinter Harris gestellt, ohne dass es zu parteiinternen Spaltungen kam. Gute Politik besteht aus Führen und Zusammenführen. Harris kann, wie sich zeigt, beides. Die Volksstimme aus Magdeburg findet, Harris müsse nun aufdrehen von 0 auf 100. Frauenthemen wie das Recht auf Abtreibung und der Kampf gegen die Inflation wie eine Steuerentlastung der Mittelschicht stehen vorn. Zudem will die Kandidatin das Einwanderungssystem reformieren. Bei den Worten ist Harris schon spitze, jetzt sind Taten dran. Die Südwestpresse aus Ulm blickt voraus. In 2,5 Wochen wird sie Donald Trump in einem TV-Duell gegenüberstehen, das wahlentscheidend sein könnte. Es ist ihre Chance, die Schwachstellen ihres Gegners offenzulegen. Noch wichtiger ist aber, dass Harris ihre Pläne verdeutlicht. Thema in der Lausitzer Rundschau aus Cottbus ist die unionsinterne Debatte um das Renteneintrittsalter. Parteichef Merz habe diese im Keim erstickt. Keine Rente mit 70, so die Ansage. Doch es lohnt sich, genau hinzuhören bei der Merz-Äußerung, denn von der auch im neuen Grundsatzprogramm der CDU aufgestellten Forderung der Kopplung von Lebenserwartung und Regelaltersgrenze rückte Merz nicht ab. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, auch in anderen sozialpolitischen Themen wie dem Mindestlohn zeigt sich der einstige BlackRock-Manager weichgespült. Merz ist längst da angekommen, wo er die Bundestagswahl gewinnen will, in der alternden, reformmüden Mitte, der bloß nichts zugemutet werden darf. Merz-Kontrahenten wüssten um den neuralgischen Punkt Rente, betont die Rheinische Post aus Düsseldorf. Die SPD verschließt aber lieber die Augen vor der Realität und setzt auf den Erhalt aller Rentnerprivilegien. Auch bei den Grünen ist kein Reformwille erkennbar. AfD, BSW und Die Linke üben sich ebenfalls im Rentenpopulismus. Einzig die FDP gibt sich etwas mutiger, spricht das Notwendige aber auch nicht glasklar an.
Danke für die Presseschau, Katja Franke. Und damit geht dieses Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk zu Ende. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.